Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Herzlich willkommen zur neuen Folge in unserem Podcast Gedankensprünge von LH3. Dieses Mal geht es um die große, weite Welt. Mein Name ist Vivian Uppmann, wir kennen uns schon. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, dass ihr dabei seid und habe wie immer ganz tolle Gäste mitgebracht. Dieses Mal sind mit mir am Tisch Berit Harms von der Musikhochschule Lübeck. Sie leitet das Büro für internationale Beziehungen und Stipendien. Dann ist da Herr Professor Dr. Stefan Krause, Professor für Informatik an der Technischen Hochschule Lübeck, Dr. Waltraud Martin, Fachärztin für Transfusionsmedizin am UKSH Lübeck und tätig auch im Bereich der Reisemedizin, und Dr. Lars Frühsorge, Ethnologe und Leiter der Sammlung Kulturen der Welt in Lübeck. Herzlich willkommen, diese tolle Runde. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind und freue mich auf unser Gespräch. So, jetzt geht's gleich los. Wahrscheinlich wundern sich jetzt einige zu Hause, was macht ein Professor für Informatik an diesem Tisch? Und deswegen gehen wir gleich mal auf Ihre Forschung ein. Herr Krause, Sie forschen unter anderem an Sozialstrukturen von Tieren in tropischen Regionen. Erklären Sie uns das.
Ja, das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Als Informatiker sitzt man ja sonst bekanntlich nur in seinem Zimmer vorm Computer. Mich interessiert aber sehr stark die Biologie. Ich arbeite in meiner Forschung mit Biologen zusammen, die Feldforschung betreiben und sehr komplexe Systeme betrachten, wie zum Beispiel die großen Ökosysteme der Säugetiere in Ostafrika, in der Serengeti, und treiben daran Studien und sammeln da jahrelang Daten. Und ich helfe dabei, die Daten auszuwerten, insbesondere dann zu erkennen, was für Mechanismen da wirken, welche Strukturen dahinter stecken, wie diese sozialen Systeme aufgebaut sind. Das heißt, es geht dann um Fragen zum Beispiel, welche Tierarten miteinander häufig in Kontakt treten, welche Auswirkungen es hat, wenn Löwen in einem Areal sind oder wenn sie eben nicht mehr da sind. Das hat ziemlich fundamentale Konsequenzen. Damit kann man dann sehr viel besser Naturschutz betreiben, auch was gegen die Ausbreitung von Krankheiten tun. Alles das sind die Fragen, die die Biologen bearbeiten. Und da diese Systeme so komplex sind, kommt man gelegentlich nicht mit so den herkömmlichen Methoden der Statistik aus und benötigt Computersimulationen. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann ins Spiel komme.
Das heißt, Sie reisen dann mit dem Laptop mit?
Wenn ich mitreise, reise ich mit dem Laptop mit. Ich bin nicht immer dabei, aber tatsächlich ist es nötig, ab und zu dabei zu sein. Das gibt so eine gewisse Kluft zwischen dem, was da vor Ort beobachtet wird, und der Art und Weise, wie die Daten sich dann präsentieren. Also wenn ich einfach nur zu Hause hocke, was ich gelegentlich auch mache, ich bin nicht etwa jedes Mal dabei, dann sehe ich eben nur Zahlen, Beobachtungsdaten, Datenkolonnen.
Da steht
dann, vielleicht in den Zeilen steht dann, welches Tier. In den Spalten kann man dann sehen, wie oft die mit wem zusammen gesehen wurden, wie groß die Gruppe war und sowas alles. Und da kann man leicht Fehler machen, weil natürlich eine Menge Informationen verloren gehen, wenn man nur noch die Zahlen vor Augen hat. Und es gibt viele Dinge, also viele mögliche Fallen, in die man hätte tappen können, in die ich vielleicht auch getappt wäre, wenn ich nicht gelegentlich auch vor Ort wäre und gesehen hätte, was da so an Überraschungen wartet. Das sind so Dinge, mit denen man gar nicht rechnet. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass eins der Tiere, die am schwersten zu finden sind, zu sehen sind, auch wenn sie relativ nah vor einem sind, in diesen Arealen in Ostafrika der Elefant ist. Da würde man denken, den kann man nicht übersehen, aber den kann man halt sehr leicht übersehen. Wenn man jetzt Vergleiche zieht, dann muss man natürlich auch wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass man alle Tiere gesehen hat. Also sonst meint man, der Elefant, der war ja total selten mit den anderen zusammen, aber die Daten scheinen das auch zu sagen, aber tatsächlich ergab sich das halt durch die Beobachtung. Man hat ihn eben seltener gesehen. Das ist jetzt nur ein kleines, banales Beispiel, aber ich glaube, man kann sich vorstellen, dass es von dieser Sorte Problemen jede Menge gibt.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir darüber noch ganz viel reden und auch ganz viel in Austausch kommen. Sie haben gerade den Elefanten angesprochen, und der große Elefant im Raum bei diesem Thema ist ja auch Darf man überhaupt noch reisen? Soll man überhaupt noch so viel reisen? Müssen wir alle in die weite Welt? Und deswegen ist das eine prima Überleitung zu Berit Harms, die sich nämlich unter anderem an der Musikhochschule damit auseinandersetzt, wie man Internationalisierung zu Hause vorantreiben kann. Berit, erzähl mal, was soll das sein?
Genau, ja, also wir sind ja schon per se eine sehr internationale Hochschule. Das heißt, wir haben eigentlich die Hälfte unserer Studierenden kommen quasi aus der weiten Welt. Das heißt, wir haben die weite Welt eigentlich schon an der Hochschule. Und jetzt ist einfach die Frage, gerade du hast das eben angesprochen, in Zeiten von Klimawandel, von grünem Reisen, von Nachhaltigkeit, wie können wir eigentlich Internationalisierung zu Hause gestalten? Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Man kann Musik aus den Herkunftsländern noch stärker in den Fokus bringen. Man kann eine Willkommenskultur schaffen, die eben auch noch andere Nationalitäten anzieht, die vielleicht noch gar nicht so groß vertreten sind. Und aber auch das Personal, das wir haben, das sind bei uns die Dozierenden, aber auch eben die Verwaltungsmitarbeitenden, dazu animieren, vielleicht auch mal gar nicht in die ganz weite Welt zu reisen, vielleicht in Nachbarländer zu reisen, dort auch internationale Erfahrungen mal zu sammeln und diese wieder mit nach Hause bringen und da auch wieder zur Willkommenskultur beizutragen.
Vielen Dank. Jetzt haben Sie zu Hause vielleicht gehört, habt ihr zu Hause gehört, dass ich gerade Berit geduzt habe. Das liegt nicht daran, dass ich sie lieber mag als alle anderen Gäste hier am Tisch, sondern dass du, Berit, auch lange beim Podcast mit im Redaktionsteam warst. Deswegen nicht wundern, das hat nichts sonst zu sagen. So, dann auch auf dich kommen wir nachher nochmal zurück. Ich würde gerne zu Herrn Frühsorge direkt rübergehen, weil Sie haben ja eine Sammlung, ich sag jetzt mal zu Hause, also hier in Lübeck. Und da sind viele Dinge drin, die aus der weiten Welt stammen, die man sich aber hier vor Ort anschauen kann. Und die weite Welt hat sich ein bisschen verändert, oder? Die Entfernungen, aus denen Ihre Stücke stammen, passten sich mit der Zeit an. Ist das richtig?
Das kann man so sagen. Es ist eine Sammlung, die in meinen Augen ganz stark die Globalisierung widerspiegelt. Sie heißt Sammlung der Kulturen der Welt und es sind 30.000 Objekte. Das war ursprünglich mal ein eigenständiges Museum. Der Lübecker Museen wurde dann Anfang der 2000er Jahre aus Kostengründen quasi für den Besucherverkehr gesperrt. Aber wir machen ein-, zweimal im Jahr Ausstellungen in anderen Ausstellungshäusern hier in Lübeck und entdecken uns eigentlich jedes Mal neu. Wir gucken unter anderen Gesichtspunkten aus Perspektive der Länder auch häufig auf diese Objekte. Und viele dieser Dinge, etwa 60%, sind im Zeitalter des Kolonialismus und vor dem Zweiten Weltkrieg nach Lübeck gekommen. Da gilt es natürlich auch zu fragen, wie sind die hierher gekommen? Aber man kann auch sehr spannende Fragen stellen. Wer waren diese LübeckerInnen, die also zum Beispiel in Afrika gewesen sind, von dort Dinge mitgebracht haben? Und dann stoßen wir auf ganz, ganz interessante historische Verflechtungen. Das aufzuarbeiten ist eben auch eine Aufgabe für uns. Und tatsächlich auch, was das Reisen angeht, ganz, ganz viele Kontakte. Ich selbst bin in circa 80 Ländern gewesen. Es kommen aber wegen der Bedeutung dieser Sammlung auch immer wieder Menschen aus Übersee nach Lübeck. Dieses Wochenende haben wir einen Besuch von einer Delegation von Indigenen aus Feuerland. Nächsten Monat wird eine Gruppe aus dem Kongo kommen, tatsächlich nur nach Deutschland, um diese Sammlung hier in Lübeck zu sehen. Es ist also ein bisschen ein verborgener Schatz, könnte man sagen, der den Menschen in Lübeck gar nicht so bewusst ist, der in Übersee aber sehr geschätzt wird.
Wahnsinn. Von verborgenen Schätzen möchten wir auf jeden Fall auch noch mehr hören. Und ich komme jetzt zu Ihnen, Frau Martin, weil es ja auch Gründe gibt, warum man auf jeden Fall in anderen Ländern sein kann, unabhängig vom Reisen, vom Urlaub. Sie selber reisen, glaube ich, auch gerne, aber Sie waren auch, und das ist das Spannende auch für diese Folge, als Anästhesistin für Ärzte ohne Grenzen ganz lange im Ausland. Wo waren Sie da? Wie kamen Sie dazu? Warum haben Sie das gemacht?
Also ich war in ganz verschiedenen Ländern. Typischerweise sind die Einsätze bei Ärzte ohne Grenzen für Anästhesisten wie auch für Chirurgen und Gynäkologen relativ kurz, weil man rund um die Uhr im Rufdienst und Einsatz ist und keine Wochenenden und keinen Urlaub zwischendrin hat. Es gibt andere Einsätze, wo die Mitarbeiter ein halbes oder dreiviertel Jahr sind, die dann aber eben auch den Sonntag frei haben oder so. Ich war, glaube ich, insgesamt in 10 Einsätzen. Der erste war tatsächlich in Papua-Neuguinea, da war ich 6 Monate, das widerspricht jetzt dem, was ich gerade gesagt habe. Da ging es aber, weil das relativ einfache Strukturen waren, war das nicht ganz so belastend wie in manch anderen Ländern. Also vom Arbeitsanfall meine ich nicht belastend. Ich war dann mehrfach in Pakistan, ich war im arabischen Raum, dreimal im Jemen. Ich war mal im Gazastreifen, ich war mal in Syrien und in Afrika war ich zweimal in Nigeria und Äthiopien und Südsudan. Das waren, glaube ich, so die Regionen. Und Ärzte ohne Grenzen hat halt in so Krisenregionen kleine Krankenhäuser, wo dann ja chirurgische Notfallversorgung von Unfällen oder auch irgendwelchen Gewaltverbrechen, die dort leider wesentlich verbreiteter sind als bei uns. Und dann sehr häufig, wenn man schon ein OP-Team hat, dann eben auch Geburtshilfe, also auch mit Kaiserschnitten, was eben häufig in den einfachen Regionen der Welt sehr schlecht ausgebildet ist und die Frauen eben unter der Geburt, wenn es Komplikationen gibt, häufig gar keine Hilfe bekommen.
Ich stelle mir das so vor, dass egal aus welchem Anlass man jetzt entweder in der Welt unterwegs ist oder sich auch hier etwas anschaut, in den Sammlungen zum Beispiel, dass man damit für mehr Verständnis sorgt, bei sich selber, aber auch in der Welt generell. Ist das so, dass Sie das alle unterstreichen würden?
Verständnis, ja, aber ich glaube, wir müssen auch ehrlich sein, also aus der Museumsweltseite gesprochen, wir haben natürlich in den 80er, 90er Jahren ein Ideal von einem Multikulturalismus gehabt und ich glaube, das reicht heutzutage nicht mehr aus. Wir müssen diese Erfahrung, dass eben nicht alles konfliktfrei in unserer Welt ist, dass Strukturen problematisch sind, auch thematisieren. Und das ist wichtig.
Ja, also ich habe ja nun verschiedene Kulturen gesehen. Also ich reise auch gerne. Ich war auch schon in über 60 oder 70 Ländern unterwegs. Und im Urlaub hat man natürlich weniger Kontakt zu der Bevölkerung oder zu der Struktur. Aber wenn man sich vorher vorbereitet und eben vor Ort versucht, also nicht Strandurlaub macht, sondern Sachen besichtigt, durch Städte läuft und sowas und versucht zu beobachten, wie die Leute leben, kriegt man auch einiges mit, wenn man natürlich dort arbeitet, dann ist es zwar ein sehr eingegrenztes soziales Umfeld, in dem man dann Kontakte hat, man kommt nicht weit durchs Land, aber das dafür natürlich viel intensiver, wenn man mit Leuten direkt zusammenarbeitet. Dass aber die Kulturen so unterschiedlich sind und wenn jemand zu uns kommt, der kann das nicht einfach alles ablegen, was er die Jahre und Jahrzehnte in seiner Kultur, wie er erzogen wurde, wie er aufgewachsen ist. Und ich denke, das öffnet ein bisschen die Augen, wenn hier Leute aus anderen Regionen zu uns kommen, dass die eben auch Schwierigkeiten haben, sich zu integrieren oder unser Verhalten anzunehmen. Auch wenn sie es versuchen, kommen halt dann doch die anerzogenen oder gewohnten Verhaltensweisen sicher auch immer wieder durch. Und wenn man die selber gesehen hat, weltweit, oder also ein Teil davon natürlich nur, hat man vielleicht mehr Verständnis für, dass jemand doch anders reagiert, als man das vielleicht erwarten würde.
Ja, dem würde ich auch zustimmen. Ich denke auch, diese Erfahrung gemacht zu haben, in einer Gesellschaft zu sein, die nach anderen Regeln funktioniert, die man aber vielleicht noch gar nicht kennt, das ist eine wichtige Erfahrung. Also zu merken, wie man sich fühlt und wie man selber dann reagiert. Man macht dann zum Teil alberne Dinge, also wo man genau weiß, die anderen denken jetzt, ist der doof? Und da wird einem dann bewusst, dass das manchmal nicht daran liegt, dass jemand vielleicht nicht erfasst hat, was los ist, sondern einfach die Spielregeln noch nicht kennt. Und ja, ich glaube, das ist einfach hilfreich als Erfahrung, um dann auch umgekehrt vielleicht sich eher hineinversetzen zu können, wenn jemand dann hier bei uns sich irgendwie so verhält, dass man denkt, was soll denn das jetzt? Dann überlegt man sich ja, Moment, genau sowas habe ich in anderer Weise doch auch schon mal gemacht, in einer Gesellschaft, die auch funktioniert hat, aber einfach andere Spielregeln hatte. Das finde ich einen wichtigen Aspekt des Reisens.
Ich glaube, allein diese emotionale Erfahrung, Sie beide haben das sicherlich auch erlebt, ich sage einmal ganz plakativ, in Subsahara-Afrika der einzige Weiße im Raum zu sein, was das bedeutet für mich selbst, wie ich mich fühle in dem Moment. Das ist sehr, sehr hilfreich, wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel LübeckerInnen mit dunkler Hautfarbe sich hier durch die Stadt bewegen und was es für sie tagtäglich bedeutet, aufgrund ihrer Hautfarbe eben angeschaut zu werden. Und das ist etwas, wo ich wirklich glaube, trotz aller akademischen Studien, da ist das Reisen, das persönliche Erleben ganz, ganz wesentlich, ganz, ganz essentiell. Natürlich, also ich stimme Ihnen zu, jetzt die durchschnittliche Familie, die im TUI All-Inclusive-Hotel am Strand von Mombasa ist, die wird nicht diese Erfahrung haben. Aber ein differenziertes Reisen, ein ethisch vertretbares Reisen, kann da schon einen ganz großen Bildungseffekt haben.
Ich war tatsächlich in Mombasa. Mein Bruder hat dort ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und da habe ich eben auch gerade dran gedacht, eben diese Erfahrung zu machen, auf der Fähre zu stehen, die es dort gibt, die beiden Stadtteile miteinander verbindet, eben als einzige Weißhäutige. Ich wollte aber noch einmal meine oder die Sicht der Hochschule nochmal mit einbringen. Es kann auch sehr motivierend und sehr hilfreich sein, die Erfahrung zu machen, internationale Kolleginnen zu treffen, die am selben, an derselben Thematik arbeiten, jetzt in meinem Fall Erasmus Plus zum Beispiel, dem Austauschprogramm, und zu merken, die Probleme sind irgendwie dieselben, man ist nicht alleine. Und das ist nicht nur deutschlandweit an den Musikhochschulen, sondern auch an einer Musikhochschule in Irland oder sonst wo. Also die Probleme sind irgendwie dieselben, die Herausforderungen sind dieselben und man kommt trotzdem irgendwie motiviert auch wieder zurück und sagt, Mensch, okay, das liegt jetzt nicht nur an mir und an uns, und da können wir irgendwie gemeinsam ran. Und es hilft enorm, wenn man die Leute doch auch mal gesehen hat und eben nicht immer digital miteinander spricht, sondern wirklich vor Ort war. Ich habe angefangen im International Office März 2020 und bin dann eigentlich sofort ins Homeoffice gegangen. Dann aber wieder anzufangen, die Kollegen wirklich kennenzulernen und Kontakte aufzubauen, ist wirklich extrem hilfreich.
Ich kann es mir vorstellen. Und ich versuche jetzt gerade eine Überleitung zu finden, die jetzt vielleicht nicht ganz so geradlinig ist. Aber ich möchte gern zu Herrn Krause kommen, weil ich mit Ihnen schon mal besprochen hatte im Vorfeld, dass Sie nicht nur die sozialen Strukturen von Tieren im Blick haben, sondern auch zum Beispiel in einer Forschergruppe waren, die soziale Strukturen von Menschen untersucht hat, unter anderem an einer Ampel in England. Wollen Sie vielleicht davon mal erzählen?
Ja, gerne. Das ist eins meiner Lieblingsbeispiele. Kommt bei jedem Publikum immer auf Anhieb gut an. Auch das war mit Biologen tatsächlich, denn naja, biologisch wird nicht strikt unterschieden zwischen Tier und Mensch. Und die moderne Biologie, die dringt auch zunehmend in solche Felder vor, wo man versucht, so biologische Elemente des Menschen zu identifizieren. Und da gibt es doch eine Menge Sachen, die irgendwie so in uns stecken, die wir uns dann gar nicht bewusst machen. In dem Fall ging es einfach darum, Fußgänger zu beobachten, die bei Rot über die Straße laufen. In England ist es auch verboten, aber es wird halt nicht bestraft, anders als bei uns. Ja, hier kann es sein, dass die Polizei das sieht, da muss man Strafe zahlen. In England passiert das nicht. Da wird man vielleicht überfahren, aber das ist auch schon das Schlimmste, was passieren kann. Ja, und deswegen gibt's da eine ganz andere bei Rot über die Straße laufen Kultur. Das war eine Straße auch noch vor dem Hauptbahnhof einer englischen Großstadt. Da sind also rege Leute dann bei Rot rübergelaufen. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, war, laufen die unabhängig voneinander los? Also fällen die offenbar ihre eigene individuelle Entscheidung? Jetzt ist es Zeit loszulaufen und dann laufen sie los. Oder spielt das eine Rolle, was die anderen machen? Und da sind über Wochen und Monate hinweg Filmaufnahmen dann gemacht worden. In England, der auch eigentlich alles erlaubt. Da wird sowieso, da hängt an jeder Ecke eine Kamera, die was aufzeichnet. Die Aufnahmen wurden dann noch rausgefiltert, damit man nicht aus Versehen Gruppen erwischt, die sowieso gemeinsam unterwegs sind. Und wie man das eben so macht bei so einer Studie, da will ich jetzt mal nicht näher drauf eingehen. Das war auch gar nicht mein Part. Das war ein ganzer Schwung von Doktoranden, die sich damit dann beschäftigt haben. Aber jetzt war die entscheidende Frage eben, kann man irgendwie da drin Muster erkennen, die darauf hindeuten, dass die Leute sich sehr wohl von ihrer Nachbarschaft, diesem kleinen mini-sozialen Umfeld beeinflussen lassen. Und das hat sich in sehr deutlicher Weise gezeigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand losläuft, die wird erheblich größer, wenn die linken oder rechten Nachbarn loslaufen. Und also wir haben zahlreiche Filmaufnahmen gesehen, die man dann gern so auf Konferenzen gezeigt hat, wo dann jemand loslief und erst auf der Straße merkte, dass er oder sie losgelaufen ist. Plötzlich feststellte, das war gar kein günstiger Moment, schnell wieder umgekehrt ist. Das war so ein anekdotischer Beleg dafür, dass Leute einfach mitlaufen. Aber es hat sich eben auch tatsächlich in der wissenschaftlichen Analyse gezeigt, dass man das richtig diagnostizieren kann. Man kann sich das so veranschaulichen durch Muster, die man dann grafisch auch sehen kann. Wenn die Leute zufällig loslaufen, dann ist es eben, irgendwie sieht es jedes Mal anders aus. Das, was man aber sieht, das sind so Kaskaden, die sich bilden. Also irgendwer läuft zuerst los, dann laufen als Nächste mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die unmittelbaren Nachbarn los, dann wieder deren Nachbarn. Und so gibt es so, wie man so bei Zugvögeln sieht, aber aus ganz anderem Grund solche Kaskaden. Und ja, das ist jetzt ein Effekt, der jetzt vielleicht auf so einer motorischen oder sensorischen Ebene liegt. Das war ganz offenbar keine bewusste Entscheidung. Kann man jetzt also nicht mit Tierherden vergleichen. In der Presse, die haben sich draufgestürzt. Da war dann vom inneren Lemming des Menschen die Rede. Damit hat es jetzt natürlich nichts zu tun. Die Motivation ist da eine andere. Aber ja, auch solche Dinge werden untersucht. Und genau da braucht man dann manchmal auch etwas kompliziertere Methoden, um.
Ich sehe, dass Berit dazu was sagen möchte.
Mir ist es nur auch aufgefallen, allerdings war ich gerade in Dublin auf einer Konferenz und es war einfach auch gar nicht genug Zeit, über die Ampel zu kommen. Und wir haben uns die ganze Zeit, wir waren über 4 Tage dort, gefragt, wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt, um loszugehen? Und dann gab es eben noch den Linksverkehr. Und bis zum Ende habe ich nicht verstanden, wann man geht. Ich habe dann irgendwann auch gesagt, ich gehe, wenn ich das Gefühl habe, das ist jemand, der einheimisch ist, und ich gehe da einfach mit. Dann komme ich sicher über diese Straße rüber. Weil es war wirklich ein kurzer Intervall, der grün war, und von irgendwo kamen immer Autos. Und ich habe wirklich bis zum Ende nicht verstanden, wann ich losgehen kann. Und habe mich dann an die Masse, an die Kaskade gehalten.
Ja, das ist ein sehr interessanter Effekt. Also den gibt es bei Menschen natürlich auch. An sowas hatte ich bislang noch gar nicht gedacht, dass es auch Leute geben mag, die sich bewusst anketten, weil die sagen, wenn die sehen aus so der Kleidung nach einheimisch oder was auch immer, ich weiß nicht, woran man das dann erkennen kann, da gehe ich jetzt mit. Ja, das ist eine Sache, die wir tatsächlich auch untersuchen. Man kann das manchmal beobachten auf Flughäfen, wenn man da aussteigt. Manchmal ist es ja so, dass das Flugzeug auf dem Rollfeld, also am Rande des Rollfelds anhält und da kommt kein Bus oder irgendwas, sondern, also ich habe es gelegentlich erlebt, dass die Tür aufging, man stieg aus und stand da, so kleiner Flughafen. Und dann hält man instinktiv Ausschau nach Leuten, die sich hier offenbar auskennen, die das dadurch signalisieren, dass sie gezielt in eine Richtung laufen und nicht suchend rumgucken. Und da hängt man sich dann dran. Das sind auch super interessante Effekte, die ja tatsächlich auch von den gleichen Biologen, mit denen ich da zusammenarbeite, auch untersucht werden.
Wo wir und auch zack, schon hat sich der Podcast gelohnt. Neue Idee, neuer Gedanken schon gemacht. Sehr schön. Aber Herr Frühsorge, Sie wollten was sagen.
Ich denke, da spielen auch kulturelle Faktoren eine Rolle. Was für eine Rolle spielt Autorität, spielt überhaupt Vertrauen in so etwas wie ein Staat, in eine Polizei eine Rolle? Meine persönliche Erfahrung in ganz vielen Ländern ist auch, dass Straßenverkehr eine Frage von großem Selbstbewusstsein ist. Ich denke an Szenen in China oder in anderen Ländern, wo es absolut notwendig ist, auf keinen Fall einen Autofahrer anzugucken als Fußgänger, sondern blind auf die Straße zu gehen, mit einem Gottvertrauen. Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, die Autos halten dann auch für mich an. Aber würde ich in deutscher Manier warten, bis irgendeiner mich durchlässt, würde ich wahrscheinlich stundenlang an der Straße stehen. Ich glaube schon, dass es da gewisse kulturelle Codes gibt.
Ja, die gibt's. Also diese Studie ist mittlerweile auch in, also wir haben die vor über 10 Jahren gemacht, die ist in vielen Ländern wiederholt worden. Mhm. Allerdings haben sich diese Ergebnisse im Trend immer wieder bestätigt. Mhm. Natürlich gibt's Unterschiede. Meine Erfahrung in China war übrigens nicht, dass die immer anhalten. Also ich wäre da mehrmals wirklich um ein Haar überfahren worden, weil die gnadenlos, obwohl sie rot hatten, obwohl Polizei auf der Kreuzung stand, einfach durchgerauscht sind.
Und da ist jetzt schon wieder der Zusammenhang zwischen Herrn Krause und Frau Martin. Frau Martin hätte ihn dann retten können. Frau Martin, wenn Sie jetzt diesem Gespräch zuhören, würde ich einmal von dem Anekdotischen, was ja wunderschön ist anzuhören, trotzdem einmal auf so ein paar seriöse Aspekte eingehen. Und zwar, was kann auch Reisen zum Beispiel oder Globalisierung mit uns machen in Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf Krankheitsausbreitung und so weiter? Sie arbeiten ja auch im Institut, also im Bereich Reisemedizin. Was für Menschen kommen da mit welchen Fragen zu Ihnen?
Also ist ja eine offene Beratung. Jeder kann sich da einen Termin holen. Üblicherweise sind das eben Leute, die Urlaub machen wollen. Eher, glaube ich, nicht die, die so im All-Inclusive-Hotel immer am Strand liegen, weil die machen sich, glaube ich, auch wenig Gedanken, in welchem Land es welche Risiken gibt. Das sind dann mehr Leute, die eben auch Rundreisen machen, nur so häufig auch junge Leute mit Rucksack alleine zu zweit, mehrere Monate irgendwo, wissen noch nicht so genau wohin, was dann die Beratung manchmal ein bisschen erschwert, wenn man gar nicht, wenn die noch nicht so richtig wissen, was wohin es gehen soll, weil es natürlich schon regional unterschiedliche Risiken gibt. Und dann haben wir zum Teil auch Mitarbeiter von Firmen, die eben Dienstreisen machen und zum Beispiel eine Gelbfieberimpfung brauchen, was dann viele Betriebsärzte, da gibt es so eine bestimmte Behördengenehmigung für, die nicht jeder hat. Und wir haben auch so Mitarbeiter vom THW oder sowas, die dann immer grundsätzlich prinzipiell für alles geimpft sein sollen, falls irgendwo ein Notfall ist und die morgen los sollen, dann haben die keine Zeit mehr, sich impfen zu lassen, dass die einfach sozusagen vorbereitet sind für die ganze Welt. Aber der überwiegende Teil sind einfach Touristen, Leute, die Urlaub machen. Und
wenn Sie von diesen Einsätzen erzählt haben, die paar Länder, die Sie gerade schon aufgezählt haben, ist ja so, dass sich wahrscheinlich viele zu Hause, auch ich gerade, mir gedacht habe, okay,
würde ich dahin fahren und wie bereitet man sich auf sowas vor? Sind Sie dann in Gedanken auch bei den Risiken, wenn Sie in solche Regionen aufbrechen?
Genau, also Sie meinen die Einsätze mit Ärzte ohne Grenzen. Ja, da wurden wir natürlich auch immer zu einer reisemedizinischen Beratung geschickt und dann da auch geimpft und Malaria-Prophylaxe gehört ja auch dazu und so. Und also da war man dann gut eben unter Kontrolle und dann waren wir ja immer in einem medizinischen Kontext unterwegs, so dass wir ja auch ein gewisses Equipment hatten oder auch Medikamente da hatten, wenn was gewesen wäre. Also und wenn ich Privaturlaub mache, ja, das kann ich ja nicht davon trennen. Wenn ich andere Leute berate, dann weiß ich selber, was ich brauche, wenn ich in das Land fahre. Und wenn mir eine Impfung fehlt, dann lasse ich mich von meinen Kollegen impfen. Also und ich habe auch schon vor, also das erste Mal, das ist glaube ich 20 Jahre her oder so, als ich das erste Mal nach Afrika in ein einfacheres Land gereist bin, also außerhalb Europas letztlich meine erste Reise. Es ging damals nach Mali, das war ein Land, was man, wo man damals tatsächlich noch Urlaub machen konnte. Da habe ich mich dann auch in der Reisemedizin beraten lassen und impfen lassen, weil ich da eben, das ist ja lange her, da habe ich selber noch nicht in der Reisemedizin gearbeitet. Und ich denke schon, dass er Sinn macht, zumindest wenn man eben durchs Land reist, außerhalb so All-Inclusive-Hotels oder sowas, auf jeden Fall sich über die Risiken zu informieren. So groß sind die nicht. Gut, es gibt viele Risiken, gegen die gibt es weder Medikamente noch Impfungen. Da muss man sich vor Mückenstichen schützen oder sowas. Da sind so die allgemeinen Maßnahmen oder mit Trinkwasser und sowas. Das beraten wir natürlich auch. Aber Leute, die noch nie gereist sind, die wissen das auch gar nicht. Also wer viel gereist ist, der weiß immer, dass er nicht aus der Leitung trinken soll oder so. Aber manche Leute wissen das einfach nicht. Und das macht schon Sinn, dass man sich darauf vorbereitet, weil das verdirbt einen ja dann den Urlaub. So ein Magen-Darm-Infekt, der ist jetzt vielleicht nicht langfristig gefährlich, aber wenn man Urlaub hat und liegt da 3 Tage mit Durchfall im Bett, das ist ja auch nicht wünschenswert. Also macht schon Sinn, sich da auch gesundheitlich darauf vorzubereiten und dementsprechend beraten zu lassen.
Ja, vielen Dank für den Tipp. Geben wir direkt weiter nach Hause zu Ihnen, zu euch. Wer demnächst in die weite Welt möchte, bitte einmal bei der Reisemedizin melden. Vielen Dank. So, jetzt hat Herr Frühsorge signalisiert, er hat dazu was zu sagen.
Ich fand es sehr interessant, dass Sie sagten, damals konnte man noch quasi touristisch nach Mali reisen. Und das ist so ein vielleicht subjektiver Eindruck von mir, dass die Welt in dem Sinne touristisch eigentlich kleiner wird. Ich habe viel in meinem Beruf mit Menschen zu tun, die, sagen wir beispielsweise in den 70er Jahren auf dem sogenannten Hippie Trail, auf dem Landweg von Schleswig-Holstein nach Indien gereist sind, Afrika durchquert haben, also viele Dinge, die selbst ich mir heute nicht zutrauen würde. Und ich würde sagen, ich bin ein ambitionierter Reisender. Also da habe ich manchmal auch das Gefühl, die Welt wird eher wieder kleiner, es verschließt sich viel. Und wir sind jetzt vielleicht auch alle Menschen, die eher privilegiert sind, mehr zu sehen als durchschnittlich im Tourismus. Aber das ist schon ein Thema, was mich auch umtreibt.
Ja, das stimmt. Interessanter Aspekt in jedem Fall. Wenn Sie mal erzählen, was man bei Ihnen sehen kann. Also wir gehen jetzt davon aus, wir reisen nicht, sondern wir bleiben oder kommen nach Lübeck, je nachdem, wo ihr Sie auch zuhören, und schauen uns Ihre Sammlung an. Was sollte man auf jeden Fall nicht verpassen?
Oh, das hängt ganz stark davon ab, wofür man sich interessiert. Die Fans der biblischen Archäologie finden es toll, dass wir einen Stein aus dem Palast von Nebukadnezar haben oder einen Stein vom Turm zu Babel. Es gibt eine altägyptische Mumie, es gibt Keilschrifttafeln. Es gibt aber auch ganz unscheinbare Objekte, wo dann Menschen aus den Ländern zu uns kommen und sagen, Wahnsinn, sowas haben wir noch nicht mal in unserem Nationalmuseum. Es gibt Objekte, die Wissen enthalten. Beispielsweise, wir haben ein Bootsmodell aus Alaska in unserer Sammlung, was wirklich für den Tourismus schon im 19. Jahrhundert gemacht wurde, was aber eine bestimmte Art, wie man Boote baut, halt dokumentiert hat, die verloren gegangen ist durch den Kolonialismus. Und da sind dann Menschen aus Alaska gekommen, haben das studiert und 2016 nach über 100 Jahren erstmalig wieder so ein Boot gebaut. Es gibt da also Wissensschätze, es gibt medizinische, religiöse Texte, die niemals übersetzt wurden, einfach Bücher, die in unserer Sammlung vorhanden sind. Es gibt Ritualobjekte, zum Teil Objekte, die in der Kultur als so sakral gelten, dass wir sie gar nicht ausstellen würden. Churungas aus Australien beispielsweise, das sind sogenannte Seelensteine. Da gibt es die Vorstellung, dass die Schaffenskraft der Ahnen, der Götter, die einmal das Universum erschaffen haben, in diesem Stein konserviert ist. Und Sie können sich vorstellen, mit so etwas sollte man nicht leichtfertig herumhantieren. Also es ist ein ganz, ganz breites Spektrum und es kommt sehr auf den individuellen Geschmack an. Woher komme ich, aus welcher Kultur stamme ich? Mein persönlicher Favorit ist, dass es eine große Alpenraum- und Bayern-Sammlung gibt, weil aus Lübecker Sicht, also Bayern vor 100 Jahren, als diese Sammlung entstand, ein absolut exotischer Stamm waren und also den Tulai in Neuguinea in nichts nachstanden in Exotik.
Also das widerspricht ja jetzt der Auffassung, dass die Welt wieder kleiner wird. Aber ja, das ist interessant. Das sind dann Mitbringsel von Lübeckerinnen und Lübecker, die damals gereist sind, richtig?
Genau. Und das ist das Charmante, dass es eben eine bürgerliche Sammlung ist. Es sind nicht Fachmenschen gewesen, die mit den akademischen Scheuklappen ihrer Zeit gesammelt haben, sondern Menschen, die einfach gesammelt haben aus einem persönlichen Interesse und dann auch nicht so selektiv waren. Die Fachwissenschaft der Ethnologie im 19. Jahrhundert wollte das Vorindustrielle, das Vorchristliche, das Primitive, das Ursprüngliche, wollte irgendwie die Steinzeit im 19. Jahrhundert wiederfinden und dann Rückschlüsse auf unsere eigenen Vorfahren ziehen. Aber die Lübeckerinnen und Lübecker, die gereist sind, die haben das mitgenommen, was sie interessant oder schön fanden. Und in dem Sinne ist die Sammlung unter dieser Frage, wie globalisiert war die Welt auch schon vor 100 Jahren, sehr viel ehrlicher als viele große fachliche Museen. Das finde ich sehr, sehr charmant irgendwo. Und die Welt war sehr globalisiert im 19. Jahrhundert. Man konnte von Lübeck nach Usbekistan mit nur einmal umsteigen mit einem Zug reisen. Das wäre heute vielleicht jetzt der neue Trend in unseren Green Travel Zeiten. Aber ob nur einmal umsteigen reicht, ich wage es zu bezweifeln.
Das heißt, kann man dann bei Ihnen bei der Sammlung auch etwas abgeben?
Grundsätzlich sammeln wir auch heute noch, nehmen noch Objekte an, aber wir müssen sehr, sehr selektiv sein. Jedes Objekt, was in unser Museum kommt, da verpflichtet sich die Hansestadt Lübeck ja, das auf unbestimmte Zeit über Jahrhunderte zu bewahren. Und die Wahrheit ist, dass 95% der Angebote von Objekten, die wir bekommen, tatsächlich abgelehnt werden muss aus Platzgründen, weil wir ähnliche Stücke schon in der Sammlung haben, weil Dinge auch illegal vielleicht ausgeführt wurden aus den Ländern, wenn es um bestimmte Naturalien geht, wenn es um archäologische Stücke geht, wenn es da einfach keine Ausfuhrgenehmigung gab. Aber wir erleben tatsächlich gerade einen Boom. Gerade die Diskussion in den Medien über Kolonialzeit, über Kolonialgeschichte führt dazu, dass ganz viele Leute sagen, ich habe da etwas aus China, ich habe da etwas aus Afrika, das hat mein Urgroßvater mitgebracht und ich möchte mich gar nicht so sehr täglich damit konfrontiert sehen, was meine Vorfahren dort gemacht haben. Liebes Museum, könnt ihr das bitte annehmen? Und ja, wir wünschen uns natürlich, dass die Dinge dann eher in die Länder zurückkehren und wir nicht alles aufbewahren können. Aber ja, das ist ein offenes Feld, aber auch sehr spannend.
Mittlerweile ist es ja auch so, egal wohin man reist, ist meistens die Aufforderung oder die Bitte auch überall verschriftlicht auf Schildern und so weiter, nehmen Sie erst gar nichts mit, auch von Stränden nicht, keine Muscheln, kein Sand und so weiter. Das ist, glaube ich, immer mehr geworden. Aber Sie haben es alle zu Hause gehört, also jetzt nicht zum Museum Ihrer Wahl in der Nähe gehen und alles abgeben, sondern das ist auf jeden Fall ein diffiziles Geschäft. Nachfragen kann man natürlich, aber vielleicht nicht gleich alles mitbringen. Das wäre vielleicht ein Kompromiss. Herr Krause hat neben mir die ganze Zeit auch mitgelächelt, habe ich gehört. Gibt's da was, woran Sie gerade dachten, was Sie gern mal an ein Museum geben würden?
Nein, tatsächlich nicht. Also meine Vorfahren waren nie außerhalb ihrer Heimatstadt. Deswegen hat sich da auch nie irgendwas angesammelt, was jetzt in meinen Besitz übergegangen wäre. Ich musste nur lächeln angesichts dieser Vorstellung, dass da Leute klingeln am Museum. Ich habe hier beim Aufräumen diese afrikanische Holzmaske gefunden.
Dieser Schädel aus Papua-Neuguinea.
Um Gottes Willen, ja. Also ja, ich fand diese Vorstellung irgendwie witzig.
Nehmen Sie auf Ihren Forschungsreisen jetzt manchmal Dinge mit?
Nein. Es kommt gelegentlich vor, dass das bin da nicht ich, also ich nehme die Daten auf meinem Laptop dann mit. Die Biologen nehmen gelegentlich Tiere mit, was ein extrem aufwendiger Vorgang ist, der an den verrücktesten Sachen scheitern kann. Da gibt's die Ausfuhrgenehmigung, die Einfuhrgenehmigung, aber die Fluggesellschaft sagt, diese Tiere kommen nicht bei uns ins Flugzeug. Und dann kann man es da lassen. Solche Sachen passieren, weil man manchmal gerne noch weitere Studien machen will, für die man eben nicht unbedingt vor Ort sein muss, die man dann auch im heimischen Labor machen kann. Das kommt ab und zu mal vor. Aber es ist die ganz große Ausnahme, dass man was mitnimmt.
Manchmal nimmt man ja auch Krankheiten mit. Das ist jetzt natürlich hier eine totale Superüberleitung. Und die Frage ist, gibt es denn verschiedene Krankheiten, die Sie jetzt vielleicht auch schon beobachtet haben im UKSH, die des Öfteren ankommen? Also wir sprechen nicht über Corona, das ist uns allen ein Begriff. Aber gibt es sonst etwas, zum Beispiel, ich glaube, alle denken jetzt an Mücken und übertragbare Krankheiten durch Mücken, die sich weiter über die Welt bewegen. Gibt es da andere, die Sie noch im Kopf haben?
Also wir machen tatsächlich nur die Reiseberatung vor der Reise, weil wir ja eigentlich Transfusionsmediziner sind. Wenn jemand nach der Reise mit Fieber oder Ausschlag, Knochenschmerzen zurückkommt, dann muss er sich an die Infektiologie wenden, so dass wir die nach der Reise keine Kranken behandeln und ich da also keinen eigenen Einblick habe, wie viel Lübecker oder aus dem Einzugsbereich hier des UKSH krank zurückkommen. Es gibt aber natürlich Meldepflichten innerhalb Deutschlands, also ans RKI, über solche Krankheiten, wenn jemand das in Deutschland diagnostiziert bekommt. Und diese Statistiken sehe ich eben. Und sehr häufig ist eben inzwischen das Dengue-Fieber, was auch sich in den letzten Jahren oder 10, 20 Jahren weltweit sehr ausbreitet, also in den tropischen Bereichen sehr ausbreitet, überall die Fallzahlen steigen, immer mehr Länder betroffen sind. Es fängt ja auch in Südeuropa an, dass es einzelne Zahlen, also einzelne Fälle gibt. Also ich spreche jetzt von Menschen, die nicht im Urlaub waren, sondern die zum Beispiel in Südfrankreich leben und Südfrankreich nicht verlassen haben und trotzdem Dengue-Fieber kriegen. Also gibt es so einzelne Fälle auch im europäischen Bereich inzwischen und das wird sich weiter ausbreiten. Und das ist auch für die Region, also für die Menschen, die in diesen Regionen leben, natürlich ein Risiko. Brasilien hatte jetzt im Frühjahr so ein, in manchen seiner Provinzen oder Staaten auch den Notstand ausgerufen, weil da so viele Dengue-Fälle waren und sowas. So dass es gibt jetzt seit knapp 2 Jahren einen Impfstoff dagegen, den man eben auch einsetzen kann, muss man dann genau besprechen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Das kann man nicht so jetzt in dem Podcast allgemein sagen. Das wäre halt ein Thema der reisemedizinischen Beratung, ob das für den Reisenden sinnvoll wäre oder nicht. Und man hofft eben auch, dass in den Ländern, wo die Leute leben, eben auch zunehmend Impfungen gemacht werden, dass die Einheimischen eben auch geschützt sind. Wir sehen das hier immer nur so aus, ich will Urlaub machen und will gesund zurückkommen. Aber die Menschen leben dort und leben ihr ganzes Leben mit diesen Risiken. Und also da wird schon an neuen Impfstoffen geforscht. Bei Malaria ist das schwierig mit Impfstoffen. Da gibt's neuerdings, also seit wenigen Jahren, Impfstoffe für Kinder in Afrika, das ist kein Impfstoff, der für Reisende irgendwie eine Bedeutung hätte, aber man versucht damit die hohe Kindersterblichkeit in Afrika zu senken, also an Malaria zu senken. Und ansonsten für die Reisenden sind halt immer die Tabletteneinnahmen für die Wochen, die man dort ist, kann aber ein Einheimischer ja auch nicht sein ganzes Leben lang jeden Tag eine Tablette gegen Malaria nehmen. Und also da, und dann gibt es auch Tropenkrankheiten, die dann sozusagen als vergessene Krankheiten gelten, weil die bei uns nicht vorkommen, die Reisenden also selten sich da anstecken und dann muss man leider sagen, interessiert in unserer Welt dann die, zumindest die Pharmaindustrie oder so, die natürlich Unternehmen sind, die Geld verdienen müssen, dann fällt das hinten runter auch. Da gibt's Erkrankungen, die kennt man hier nicht viel oder da gibt's dann auch nicht viel Behandlung für.
Das ist natürlich auch ein Thema, was man ansprechen sollte und was wir heute auch besprechen können, diese Ungerechtigkeit auf der Welt in unterschiedlichen Regionen. Sie waren ja jetzt für Ärzte ohne Grenzen länger in benachteiligten Regionen. Ist das was, was Sie dann emotional mit nach Hause nehmen? Oder wie ist da diese Arbeitsatmosphäre? Ich glaube, keiner von uns hat jetzt schon mal jemanden fragen können, der in so einer Gruppe war. Wie ist das denn da? Wie hält man da die Emotionen irgendwie klar für sich? Wie geht man da miteinander um? Wie ist die Teamarbeit vor Ort?
Es ist normalerweise ein Team von internationalen Mitarbeitern, von ja so zwischen 6 und 12 oder so. Und dann natürlich die einheimischen Mitarbeiter. Also wir versuchen ja immer nur sozusagen einen zu haben, der dann die Einheimischen in dem Fachbereich anleitet. Also wir haben dann sozusagen in der Pflege eine Pflegedienstleitung, sage ich mal. Also ein Expat, einen ausländischen Mitarbeiter, der dann so ist ja die Organisation macht und die einheimischen Pflegekräfte anleitet und ausbildet, aber die Pflegekräfte sind dann eben die Einheimischen, damit das eben auch, wenn Ärzte ohne Grenzen, die schließen ja auch wieder Projekte und eröffnen woanders neue, so je nach Situation und dass dann eben nicht alles wieder weg ist, wenn man geht, sondern dass da auch was übrig bleibt. Und in der Anästhesie war es zum Teil so, dass gar kein, manchmal war einheimisches Personal da, manchmal war ich auch tatsächlich die Einzige und hab dann alles alleine gemacht und hatte auch keinen, den man wirklich ausbilden konnte, weil das auch ein sehr, ja, in vielen Ländern, also im afrikanischen Bereich zumindest, sind das eigentlich Pflegekräfte, die die Narkosen machen, gar nicht unbedingt Ärzte, aber davon gibt's dann so wenige und wenn es dann da schon ein internationales Team gibt, dann dann werden die woanders eingesetzt oder so.
Und die Atmosphäre im Team?
Also mit den Einheimischen ist häufig gut, versucht man natürlich auch gut mit denen zusammenzuarbeiten und man hat halt während der Arbeit, das geht dann auch nicht so Schlag auf Schlag wie in einem deutschen OP, dann hat man immer wieder Zeit, auch einen Tee zusammen zu trinken, was eben ja sehr interessant ist, die Kultur, also für mich oder so kennenzulernen, einfach mit den Leuten zusammenzusitzen, wenn die dann von zu Hause erzählen und oder wie die dann ihre Pausen machen. Und das bildet aber dann eben auch mehr ein Team, wenn man sich eben auch zusammensetzt. Und in einzelnen Ländern kam es auch vor, dass man mal zu einer Hochzeit eingeladen wurde, tatsächlich in die Wohnhäuser der Leute. Und das ist natürlich schon ein großes Erlebnis. Und ja, und zu irgendwelchen belastenden Ereignissen, also das Ausländerteam lebt zusammen in einem Haus, so BG-artig lebt man dann da zusammen. Also jeder reist einzeln in das Projekt. Das ist nicht, dass jetzt für eine gewisse Zeit die 10 kommen und dann wieder abreisen, sondern es ist immer ein Kommen und Gehen, immer irgendjemand. Wir haben auch administratives Personal, die also die Gehaltsabrechnung machen, die Verträge machen. Und Logistiker sind ganz wichtig, die die Autos und die Generatoren in Schuss halten und sich ums Wasser kümmern und solche Sachen. Also das sind nicht nur medizinisches Personal. Und da bespricht man dann eben auch abends Sachen, die einen belasten oder die schön waren oder die anstehen und berät sich da gemeinsam, um sich dann eben auch, wenn was schwierig war, gemeinsam aufzufangen letztendlich.
Denke ich auch, ist ganz wichtig. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich ganz besondere Sorgen und ja ganz besondere Situationen sind, die man da miteinander bespricht. Ich versuche jetzt nochmal den Bogen zu schlagen nach Lübeck zurück und wollte Berit nochmal fragen, gibt's auch Sorgen, mit denen Studierende aus aller Welt zu dir ins International Office kommen, an der Musikhochschule? Und wenn ja, was sind denn das für welche?
Eine typische Sorge, die jetzt ganz zu Beginn des Semesters ist, wir haben jetzt gerade erst das Semester gestartet, sind tatsächlich finanzielle Themen. Ich weiß nicht, ob das viele wissen, aber wenn man in Deutschland zum Beispiel studieren möchte und nicht aus dem europäischen Ausland kommt, dann braucht man ein sogenanntes Sperrkonto. Das heißt, man muss eine gewisse Summe an Geld haben oder vorhalten, damit man dann quasi, wenn man hier studiert ist, nicht zu den Ämtern hier, sage ich mal, läuft und sagt, ich brauche jetzt aber Geld. Und man gibt es dann eben auf dieses Sperrkonto und bekommt dann monatlich einen Betrag ausgezahlt. Das heißt, man kriegt dieses Geld dann auch nicht, das steht einem dann nicht die ganze Zeit oder auf einen Schlag zur Verfügung, sondern monatlich, um eben ja dann über die Runden zu kommen. Wir sind an der Musikhochschule Lübeck in einer glücklichen Lage, dass wir relativ viele Stipendien vergeben können. Und wir schreiben die immer Anfang Oktober aus und dann versuchen wir, die möglichst gerecht zu verteilen. Wir haben verschiedene Fördergeber, wir haben verschiedene Stipendien, die wir vergeben können und gucken da eben, dass jeder einigermaßen gut versorgt ist. Aber das ist sicherlich eine Sorge. Der Wohnungsmarkt ist auch eine Sorge. Es gibt zum Beispiel, ich bin ja jetzt für den Erasmus-Austausch zuständig und es gibt andere Länder, da ist es so, wenn man einen Erasmus-Platz bekommt an der Hochschule, ist damit eigentlich auch gleich ein Wohnheimplatz verbunden. Und das ist dann ganz unverständlich, dass wir das dann hier so nicht leisten können. Und wir können dann eben auch nur leider begrenzt unterstützen. Wir können sagen, wendet euch an unseren AStA, vielleicht haben die noch einen Tipp für euch. Und sonst müssen wir leider auf die normalen Wartezeiten und auf die ganz normalen Seiten verweisen. Also das sind so erstmal so die ganz grundlegenden Sorgen eigentlich. Natürlich gibt's dann noch irgendwie tiefergehende Sorgen. Aber vielleicht nochmal, um auf das Thema weite Welt zu kommen. Wir sind schon eine sehr internationale Hochschule, ich hatte es schon gesagt. Es herrscht ein ganz gutes Miteinander bei uns. Und das ist irgendwie ganz schön zu sehen. Also ich bin jetzt ja schon längere Jahre im International Office und dass jetzt aus der Hochschule heraus zum Beispiel jetzt jemand kam und sagte, ich wurde rassistisch beleidigt oder so. Das kommt, ich will jetzt nicht sagen, es kommt nicht vor, es kommt sicherlich vor, aber es ist bei mir noch nicht in dem Sinne innerhalb der Hochschule gelandet.
Das ist doch schon mal schön zu hören. Du hast gerade Hürden angesprochen, die jetzt auch die Studierenden betreffen, die nach Deutschland kommen wollen, aber auch Chancen aufgezeigt, was man so machen kann, zum Beispiel Stipendien und so weiter. Ich denke jetzt noch mal an unsere interessierten Informatiker, Informatikerinnen zu Hause, die denken, also daran habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Ich möchte auch gerne auf Safari gehen und
Giraffen zählen und da mitmachen. Gibt's denn da Chancen, wie man als Informatiker oder Informatikerin sich solche Schritte in die weite Welt ermöglichen kann? Sollen sich alle bei Ihnen melden, Herr Krause?
Nein, bitte nicht. Das ist eine Sache, die kann man nicht so einfach organisieren und auch nicht so einfach planen. Also bei mir hat sich das übers ganze Leben hin entwickelt. Mein Interesse war eigentlich schon immer in diese Richtung gehend. Also ich arbeite da auch tatsächlich sehr viel mit meinem Bruder zusammen, der ist Biologe. Und auch schon in der Zeit, bevor ich hier an der Hochschule war, haben wir zusammengearbeitet, eigentlich schon als Kinder tatsächlich. Er hatte bei Jugendforschball mitgemacht und brauchte dafür gewisse Apparaturen, die ich ihm dann gebaut habe. Das Interesse war schon immer da. Ich denke, das ist auch nichts, wo man sagen sollte, das klang jetzt spannend, das will ich jetzt auch, sondern da muss man irgendwie schon in sich spüren, dass das Interesse so weit geht, dass man auch bereit ist, dafür auch Opfer zu bringen. Das ist ja nicht nur die schöne Seite, ich reise da dann überall hin, sondern das kostet natürlich auch eine Menge Zeit. Das hat mich mein Leben über begleitet, dass ich dafür Zeit, naja, wie andere einem Hobby nachgehen, ich mich halt mit solchen Dingen dann beschäftigt habe. Ich denke aber, wenn man das tut, wenn man das spürt, dass da was ist, dann werden sich die Wege auch ergeben. Also ich gebe da gerne, stehe da gerne mit Rat und Tat zur Seite. Aber das ist eben nicht sowas, so, wo man dann sagt, hier das und das studieren, da und da melden und dann werden die tollen Reisen organisiert. Die Kontakte, die haben sich eben zum Teil dann ergeben. Durch Veröffentlichung schrieb mich dann jemand an, mit dieser Methode könnte man auch vielleicht auch dies und jenes System untersuchen, ob das vielleicht ginge. Dann hat man sich mit den Leuten mal getroffen, drüber geredet und so entstehen solche Sachen dann im Laufe der Zeit.
Ich finde, das war fast gerade so ein bisschen so ein Schlussgedanke, den Sie formuliert haben. Deswegen gucke ich noch mal gerade in die Runde. Gibt es noch andere Schlussgedanken, die wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben können? Denn unsere Zeit ist schon fast wieder um. Und mein Blick ist ja immer so ein bisschen auch auf die Uhr hier als Moderatorin des Podcasts. Deswegen schaue ich gerade mal. Herr Krause hat schon einen Schlussgedanken mitgegeben. Gibt es noch was anderes, was Ihnen euch in Erinnerung geblieben ist oder was Sie gern mitgeben würden? Berit?
Ja, ich hatte gerade den Gedanken, dass das Interesse irgendwo schon selber auch da sein muss. Dem stimme ich total zu. Aber es ist schon auch wichtig jetzt, um nochmal auf unser Erasmus-Programm zu kommen, auch die Leute zu erreichen, die es eben doch noch nicht erreicht hat. Und da stelle ich mir immer die Frage, wie können wir die erreichen? Wie können wir die Leute dazu motivieren, die da noch gar nicht drüber nachgedacht haben, zu reisen, auch mal eine Zeit im Ausland zu verbringen? Da gibt's jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Die beste Werbung ist eigentlich tatsächlich, wenn Studierende, die wiederkommen, von ihren Erfahrungen berichten und dann andere motivieren, auch noch mal ins Ausland zu gehen.
Herr Frühsorge?
Mein Schlussgedanke wäre, ein bisschen mehr auch noch die weite Welt in Lübeck zu entdecken. Das ist ein Thema, an dem wir gerade sehr arbeiten. Und wenn wir uns die Lübecker Stadtgesellschaft angucken, und ich rede jetzt nicht nur von Musik und Gastronomie, dann haben Menschen mit Migrationshintergrund ganz, ganz viel zu unserer Lebensqualität, zu unserer Diversität beigetragen. Ich denke bis zurück an die Generation der Gastarbeiter zum Beispiel. Und da gibt es eine Menge Biografien, eine Menge Leistungen, die wir nicht so im Auge haben. Oder ein anderes Beispiel, wir haben sehr eng gearbeitet mit der Community der Geflüchteten aus der Ukraine, wie sich einige von denen sehr, sehr schnell hier integriert haben und Dinge mitgebracht haben, geleistet haben, einen produktiven Beitrag leisten. Das könnte auch noch sichtbarer werden, also mit offenen Augen auch durch Lübeck gehen und zu sehen, wie viel Welt in Lübeck steckt. Das ist auch, glaube ich, wichtig.
Wie schön. Und Frau Martin?
Also ich denke, so als Abschluss, Reisen bildet eben und gibt einem sehr viel, auch wenn man zurückkommt und dann eben für das Miteinander der Mitbürger aus verschiedenen Ländern der Welt. Es erfordert aber auch eine Vorbereitung und unvorbereitet, also einerseits das Medizinische, was wir vorhin besprochen hatten, andererseits auch das Auseinandersetzen mit der Geschichte, mit der Kultur des Landes, bevor man losfährt. Denn was man nicht kennt, sieht man dann vor Ort nicht, kann das gar nicht einordnen. Man muss sich schon vorbereiten, wenn man reisen möchte oder wenn man aus den Reisen was mitnehmen möchte.
Dann schließe ich jetzt diese Folge dieses Podcastes mit den Gedanken, dass man ruhig den Mut zu neuen Ideen haben kann und sollte, egal wo sie einen dann hinführen. Und das wünsche ich Ihnen und euch allen eine schöne Zeit und wir sehen oder hören uns dann in der nächsten Folge. Wiedersehen.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.